Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Demenz, was ist neu in der Diagnostik, haben wir vieles zur Diagnose und Prävention der Demenzerkrankungen erfahren. Nun interessiert uns alle, welche Konsequenzen haben diese neuen diagnostischen Erkenntnisse für die Therapie? Gibt es Möglichkeiten, die Demenz aufzuhalten? Werden wir sie vielleicht sogar irgendwann heilen können? Ich spreche darüber wieder mit unserem Experten, Professor Dr. Thomas Duning. Er ist Facharzt für Neurologie, Intensivmedizin und Geriatrie und leitet die Klinik für Neurologie am Klinikum Bremen-Ost. Sein wissenschaftlicher und klinischer Schwerpunkt liegt neben der Akutneurologie in der Behandlung und Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere den Demenzerkrankungen. Lieber Thomas, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Zahlen können beruhigen oder auch Angst einflößen. Du sagtest im Podcast zur Diagnostik der Demenz, dass 50% der Frauen an Demenz erkranken. Das wirft natürlich Fragen nach einer möglichen Therapie auf. Gibt es diese jetzt oder in absehbarer Zeit? Fangen wir mal mit dem Jetzt an. Kann man eine Demenz überhaupt behandeln?
Es gibt zugelassene Medikamente. Hier muss man aber unterscheiden. Deswegen im ersten Teil Diagnostik habe ich ja gesagt, es ist wichtig rauszukriegen, was der Grund für die Demenz ist, welche Krankheit. Und hier muss man klar differenzieren, bei der Alzheimer-Krankheit gibt es Medikamente, die auch schon lange zugelassen sind und bei der vaskulären Durchblutungsstörungsdemenz eigentlich auch. Bei den anderen gibt es Medikamente, die aktuell zugelassen auf dem Markt sind. Deswegen wichtig ist, das macht der schlaue Neurologe auch, erst Diagnostik, dann Therapie.
Und was ist jetzt zugelassen? Welche Medikamente? Kannst du da was zu sagen?
Bei der Alzheimer-Krankheit sind die sogenannten Acetylcholin-Esterase-Hämmer zugelassen. Das ist ein schlaues Wort. Das heißt eigentlich, dass man einen Botenstoff im Gehirn erhöht, der bei der Alzheimer-Erkrankung zu wenig da ist. Das sogenannte Acetylcholin. Und der zweite zugelassene Medikamentengruppe sind die NMDA-Rezeptorantagonisten. Das heißt auf schlau, dass man einmal einen Rezeptor etwas ausbremst, damit die Signale der Nerven und der Synapsen und Neurone weitergegeben werden. Diese Präparate sind nicht kausal wirksam. Das heißt, die heilen die Krankheit nicht, sondern die sind symptomatisch wirksam. Die verbessern die Symptome. Das muss man dem Patienten auch sagen. Aktuell gibt es ja Medikamente in der Pipeline, die sehr wahrscheinlich auch kausal wirksam sind. Aber da sprechen wir sicher gleich noch drüber.
Jetzt hast du gesagt, es geht nur bei Alzheimer und vaskulärer Demenz. Von wie vielen Patienten reden wir denn, die Alzheimer oder die vaskuläre Demenz haben, von den Demenzerkrankten? Und wie viele kann man jetzt mit Medikamenten erstmal nicht behandeln?
Das sind etwa 75%. Das ist die Alzheimer-Krankheit und die Durchblutungsstörung oder vaskuläre Demenz. Und die häufigste Form ist wahrscheinlich die Mischdemenz, also wo du Durchblutungsstörung und Alzheimer hast. Und die Lewy-Körper, die frontotemporale Demenz, die Parkinson-Demenz, das sind die selteneren Demenzformen, wo es sehr wenig Präparate gibt, die aktuell zugelassen auf dem Markt sind.
Aber da gibt es doch sicher auch andere Dinge, die man für diese Patienten tun kann.
Na, das ist richtig. Also jetzt habe ich mich darauf fokussiert, weil ich ja Arzt bin, das ist auch töricht, nur auf Medikamente. Das ist natürlich nicht so. Auch die nicht-medikamentöse Therapie ist sicher wirksam. Vor allen Dingen sozial aktiv bleiben. Das hat sicher eine Wirksamkeit, das ist auch erwiesen. Das heißt, wer sich zurückzieht und nur noch Sudoku löst, der wird sicher rascher progredient, also rascher verschlechtern sich, als jemand, der sozial aktiv bleibt. Das ist eine höherkortikale Leistung, die man benötigt und das hält die Kognition trotz der Erkrankung fit.
Jetzt ist ja das Therapieziel sicher nicht, dass wir den Alzheimer, du hast ja schon gesagt, das ist keine Behandlung, die die Ursache wirklich angeht. Was ist das Therapieziel? Was kann man erreichen?
Sehr gut, dass du das fragst oder ansprichst. Ich habe Patienten, die haben eine beginnende Erkrankung, sind leicht betroffen und die setze ich dann auf dieses Medikament. Und dann nach einem halben Jahr kommen die dann wieder in die Sprechstunde. Dann sage ich, nehmen Sie das Medikament noch ein? Und dann sagen die häufig, nee, Herr Doktor, also das Medikament nehme ich nicht mehr ein. Warum denn nicht? Warum nehmen Sie das Medikament nicht mehr? Ja, es hat sich nichts verändert. Und da muss man dem Patienten sagen, das ist das Therapieziel. Also, die Erwartungshaltung muss gering sein. Wir können aus dem Gehirn eines 80-jährigen Alzheimer-Patienten nicht mehr das eines 18-jährigen machen. Das gelingt uns nicht, wie es grundsätzlich bei degenerativen Krankheiten sowas wie Heilung nicht gibt. Das ist schon so. Wir wollen verhindern, dass die Krankheit fortschreitet. Das ist das Therapieziel dieser Medikation. Das muss man auch offen und ehrlich formulieren. Bei einigen Patienten klappt das Abbremsen des Fortschreitens aber ganz gut mit diesen Medikamenten, das muss man sagen.
Jetzt gibt es ja viele, die schon mal auch präventiv Ginkgo einnehmen. Kannst du dazu was sagen?
Das Ginkgo selber ist ja im Grunde ein Nahrungsergänzungsmittel, kein Medikament, kein eigentliches. Zu Anfang ist das in den Studien immer gescheitert. Mittlerweile gibt es aber sehr, sehr viele und sehr große Studien. Und es ist tatsächlich so, dass das Ginkgo bei einer beginnenden Alzheimer-Erkrankung einen Effekt hat. Der Effekt ist gering, der ist aber da. Aber als Prävention, also nehmen, damit ich die Krankheit nicht bekomme, ist es nicht wirksam.
Das ist ja auch schon mal ganz wichtig, weil viele geben dafür ja sehr viel Geld aus, um sich das immer wieder zu kaufen, ne?
Noch schlimmer finde ich ja die sogenannten Vitaminpräparate. Man wähnt ja genau, dass man einen Vitaminmangel hat, gerade die B-Vitamine, und die werden kiloweise genommen. Und ich kann gleich sagen, wenn man keinen Vitaminmangel hat und man nimmt diese Vitaminkomplexmedikamente ein, dann hilft das dem Apotheker. Aber auch nur dem, ohne einen Vitaminmangel, genau, hat man keinen Effekt damit. Und ein Vitaminmangel, gerade B-Vitaminmangel in Deutschland, ist selten.
Ja, ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Jetzt ist es ja so, wenn jetzt die Demenz trotzdem weiter fortschreitet oder schon sehr weit fortgeschritten ist, sollte man dann immer noch Medikamente geben oder sollte man sie irgendwann sogar absetzen?
Das ist ja eine ethisch-moralische Frage. Ich habe jetzt eine schwere Alzheimer-Erkrankung. Der Patient selber bemerkt, kann ich differenzieren, was sind Symptome und was ist noch echt? Es belastet die Familie. Nur es gibt mittlerweile ganz gute Daten und Studien, die auch zeigen, wenn ich die Medikamente dann absetze, dann ist es doch so, dass sich das nochmal stufenhaft verschlechtert. Und das Problem, was ich dann habe, ist, wenn ich dann die Medikamente wieder ansetze, dann hole ich den vorherigen Zustand nicht mehr ein. Es ist sicher so, dass die Patienten, wenn die irgendwann so schwer krank sind, dass sie das Umfeld nicht mehr mitbekommen oder nicht mehr schlucken können und sich quälen, da muss man das ethisch besprechen. Aber sonst würde ich sagen, würde ich die Medikamente weiter einnehmen, auch wenn die einen geringen Effekt haben, der Effekt ist noch da.
Ja, auch ganz wichtig. Und jetzt, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, du hast ja in der Diagnostik in diesem Podcast erzählt, dass es Biomarker gibt. Und es sind ja Proteine. Und wir wissen ja alle, dass wir gegen Proteine eigentlich Antikörper entwickeln könnten. Gibt es sowas für die Demenz, für den Alzheimer? Was würden die dann machen? Ist es was, was eventuell Heilung verspricht? Oder ist das zu weit gegriffen?
Heilung, hatte ich eben gesagt, bei degenerativen Krankheiten ist ja schwierig. Aber es gibt tatsächlich kausale oder krankheitsmodifizierende Therapieansätze und die sind in anderen Ländern auch schon zugelassen. Und das sind genau diese Antikörper, die du angesprochen hast. Das sind in der Regel Infusionen, die du gibst mit einem Antikörper. Und der Antikörper markiert das Amyloid, also das giftige Protein im Gehirn. Und diese Markierung führt dazu, dass das eigene Immunsystem das angreift und abräumt. Diese Antikörper sind wirksam. Das heißt, wenn du diese Antikörper gibst, als Tropf in der Regel, dann ist das so, dass du das Amyloid, die Alzheimer-Pathologie im Gehirn, nicht mehr nachweisen kannst. Also das Ziel wird erreicht. Das ist sicher so. Das ist ja ein sehr, sehr guter Therapieansatz, auch ein kluger. Das reicht aber nicht zur Zulassung. Nur wenn ich das Amyloid los bin, davon habe ich ja nichts. Die Präparate mussten auch zeigen, dass die Kognition sich verbessert oder das Verschlechtern abgebremst wird. Und das haben die neuen Präparate tatsächlich gemacht oder getan. Und deswegen sind sie in den meisten Ländern zugelassen. Allein die Europäer tun sich aktuell noch schwer mit der Zulassung. Da gibt es noch Diskussionen. Ich muss sagen, in Amerika sind schon 3 dieser Präparate zugelassen. Das wird kommen. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch in Europa kommen wird. Die Präparate sind sehr wahrscheinlich wirksam. Auch da ist es aber so, bei den Präparaten ist es so, es sind sicher keine Wundermedikamente. Wir haben ja eine degenerative Krankheit. Das heißt, eine Krankheit, wenn die Symptome auftreten, sind 80% der Neurone an einigen Stellen schon nicht mehr da. Man kann keine Heilung verlangen. Aber die Daten zeigen, dass es ein deutliches Abbremsen der kognitiven Verschlechterung gibt. Das gilt aber nur für Patienten, die zu Beginn erkrankt sind. Also extrem leichte kognitive Einschränkungen oder leichte alltagsrelevante Defizite. Patienten, die mittelgradig erkrankt sind oder die schwer erkrankt sind an der Alzheimer-Krankheit, für die wird auch in den nächsten 10 Jahren kein Präparat zugelassen. Das heißt, hier ist eine frühe Diagnose sinnvoll und wichtig.
Du hast jetzt noch was gesagt, das, was ich dich fragen wollte. Und zwar, man muss es als Infusion geben. Das heißt, es wird dann wieder wie bei vielen Medikamenten sein, dass nur bestimmte Ärzte das als Infusion geben können? Oder?
Ja, es wird Zulassungsbeschränkungen geben. Ich glaube, das wird schwierig, das beim Hausarzt zu bekommen, zunächst einmal, sondern das wird erstmal in den Zentren appliziert, also in den Gedächtniszentren oder Ambulanzen, diese Infusion. Dazu muss ich auch nochmal sagen, diese Medikamente sind nicht nebenwirkungsarm. Das heißt, ich stoße ja eine Entzündungsreaktion am Gehirn an. Und bei einigen Patienten hat das zu heftigen Entzündungsreaktionen in oder am Gehirn geführt, also zu einer Gehirnschwellung oder sogar zu Gehirnblutungen. In den Studien, wo deutlich über 3.000 oder 4.000 Patienten eingeschlossen wurden, sind einige Patienten an den Blutungen verstorben. Das heißt, man muss die Patienten nicht nur infundieren, sondern muss die auch im Auge behalten. Das ist aber so, dass wir Neurologen uns mit solchen Infusionen und den Nebenwirkungen schon ganz gut auskennen. Man muss dann regelmäßig MRT-Bilder vom Kopf machen und muss die Dosis eventuell anpassen. Da habe ich aber wenig Sorge und ich glaube, dass der Benefit dem Risiko der Nebenwirkungen überwiegt. Aber es ist kein nebenwirkungsfreies Präparat.
Naja, aber man kann ja natürlich auch sagen, wenn was wirkt, hat es auch Nebenwirkungen. Das ist ja, also ich meine, ich kenne eigentlich kein Präparat oder überhaupt keine Therapie, die eine Wirkung hat und keine Nebenwirkungen.
Naja, aber wenn die Patienten an Gehirnblutung und Hirnödem versterben, dann ist es schon so, dass der Benefit dann zu relativieren ist. Aber man muss halt, das sind ja sehr wenig Patienten gewesen, also 0,2 oder 0,3% der behandelten Patienten. Man muss die Patienten finden, die ein hohes Risiko haben, diese Nebenwirkungen zu bekommen. Und mittlerweile weiß man das. Das sind Patienten vor allen Dingen, wo diese giftigen Proteinablagerungen auch in den Gefäßen, also in den Adern im Kopf sitzen. Und wenn die sich mit heftig entzünden, dann führt das zu dieser Durchlässigkeit von Blut und von Flüssigkeit. Und Patienten, die also eine Blutverdünnung nehmen oder die schon vorher leichte oder kleine Blutungen haben oder hatten in der bildgebenden Diagnostik, die würden sich für so eine Therapie wahrscheinlich nicht eignen. Und unter der Therapie muss man ab und zu ein Bild machen und muss das befunden und muss sehen, ob man das in der Dosis weitergeben kann. Ich glaube, dass man das hinbekommt. Ich glaube, dass man die Patienten aussuchen kann und dass man auch hinterher das monitoren kann. Ich glaube, dass das gelingt. Es ist aber nicht unaufwendig.
Ja, aber man muss natürlich auch überlegen, was für Konsequenzen es hat, wenn man an Alzheimer wirklich erkrankt oder an einer Demenz und dann auch wirklich überhaupt nicht mehr alltagstauglich unterwegs sein kann. Also ich denke jetzt so, meine Generation, die Babyboomer, wir sind ja sehr, sehr viele. Und wenn ich mir vorstelle, dass davon jede zweite Frau einen Alzheimer kriegt, wie soll das bewältigt werden? Das ist ja das Nächste.
Da gebe ich dir natürlich recht. Also sozioökonomisch ist das sicher hilfreich, wenn man die Krankheit auch nicht heilen kann, die Krankheit so aufzuhalten, dass man an anderen Erkrankungen verstirbt und kognitiv gesund oder fit bleibt im Alter. Aktuell verursacht das ja enorme Kosten, vor allen Dingen der Pflegeaufwand von Demenzpatienten. Wenn man das etwas nach hinten schiebt, dann ist es tatsächlich nicht nur medizinisch für die Patienten, sondern auch sozioökonomisch sinnvoll.
Ja, denke ich auch. Also es ist noch interessante Geschichte, die da auf uns zukommt. Und ich denke, das wird es dann auch noch zeigen, wie man mit den Nebenwirkungen besser umgehen kann.
Ja.
Oder welche wirklich so relevant sind oder welche Patienten man ausschließen muss von den verschiedenen Therapien.
Die Antikörper gegen das Amyloid ist aber nicht das Einzige, was in der Pipeline ist. Ich glaube, mittlerweile kennen viele Zuhörer auch dieses Medikament, das man sich unter die Haut spritzt bei Diabetikern und wo man dann dünn wird. Das ist ja in Amerika oder hat das gehypt. Bei der Oscar-Preisverleihung, das habe ich nochmal gelesen, haben ja über 60% dieser gesunden, jungen, schlanken Menschen diese Medikamente genommen. Diese GLP-1-Agonisten, so heißen die auf schlau. Genau. Und diese Präparate mittlerweile sind als Schickimicki-Medizin verkommen oder man rümpft die Nase, wenn man davon hört. Man muss dazu aber sagen, dass diese Medikamente bei den Diabetikern oder auch was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht und Übergewicht sehr, sehr sinnvoll eingesetzt werden können. Und jetzt gibt es Daten und auch Phase-3-Studien, die zeigen, dass diese Medikamente auch helfen, die Alzheimer-Pathologie zu verhindern. Und ich glaube, das könnte auch ein Präparat sein, was in Zukunft eventuell auf den Markt spült, vielleicht schon im kommenden Jahr oder im übernächsten Jahr.
Ja, das sind ja ganz gute Aussichten. Da gibt es ja jetzt einiges, was dann kommt. Und ja, für die, die älter werden, ist das natürlich eine sehr schöne Sache, dass man da vielleicht nicht mehr dement wird oder an Alzheimer erkrankt. Ja, vielen Dank erstmal, Thomas.
Eine Anmerkung wollte ich noch machen. Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf. Genau, es ist ja so, jetzt haben wir viel über Medikamente oder zukünftige Medikamente gesprochen. Genau, bei der Erkrankung gibt es einen gewissen Fatalismus bei der Alzheimer-Krankheit. Auch meiner Kollegen, die sagen, oh, das ist schicksalhaft, kann man gar nichts machen. Ich finde, die zugelassenen Präparate haben einen Effekt. Genau, auch wenn sie die Krankheit nicht heilen, das muss ich nochmal darauf hinweisen. Und ich appelliere auch immer an die Angehörigen. Das ist ja im Grunde eine Familienkrankheit. Also nicht nur der Patient selbst ist betroffen, sondern auch die Angehörigen sind von der Erkrankung betroffen. Seien Sie nicht zu überprotektiv. Das heißt, wenn der Patient erkrankt ist oder auch leichtgradig mittelgradig, lassen Sie den Patienten machen. Also nicht sozialer Rückzug, nicht zu überprotektiv, sondern den Patienten machen lassen. Wenn der Patient nicht mehr macht, dann führt das eher dazu, dass die Kognition rascher sich verschlechtert. Das muss ich nochmal an die Angehörigen appellieren.
Ja, eigentlich ist es ja schon fast ein gutes Schlusswort, ne? Also ganz wichtig, es gibt Medikamente gegen Alzheimer, hast du jetzt ja nochmal gesagt, die sollte man unbedingt einsetzen, je früher umso besser, weil da es sich um eine degenerative Erkrankung handelt, das heißt, die Nervenzellen werden abgebaut, kann man die nicht wieder herstellen oder regenerieren, sondern die sind dann wirklich weg, aber man kann, und das ist das Therapieziel, dafür sorgen, dass sich die Erkrankung nicht weiter verschlechtert. Und deswegen ganz wichtig auch für alle, wenn Sie in einem Frühstadium einer Alzheimer-Erkrankung oder einer Demenzerkrankung Medikamente bekommen können und Sie merken, es ändert sich nichts, dann ist das sehr gut. Es ist wichtig, dass es sich einfach nicht verschlechtert. Setzen Sie die Medikamente ab, kommt es zu einer Verschlechterung, dann würde bedeuten, ein neues Ansetzen der Medikamente kann den alten Zustand nicht wiederherstellen. Ja, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, da nicht für. Das hat mich gefreut. Vielen Dank für die klugen Fragen und für die Möglichkeit, das einmal hier vorzustellen.
Ja, ich sehe schon, es gibt noch ganz, ganz vieles, was wir da in nächster Zeit erfahren. Aber nicht nur das, es gibt auch noch andere Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret. Und deswegen seien Sie gespannt darauf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und denken Sie immer daran, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.